Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, dass wir da sind. Ja, ich halte euch wieder dieses Ding hier vor, was wir gemeinsam erarbeitet haben. Die Liebe des Vaters, das Leben des Geistes und die Versöhnung Christi für Wasserburg. Das wollen wir als Gemeinde sein. Damit beschäftigen wir uns zurzeit und momentan. Ja, derzeit geht es um die Liebe des Vaters. Mit dem setzen wir uns auseinander gerade. Und im 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 16, da heißt es, das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Eine einfache Aussage, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ja, und wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht über die Liebe, was ist denn Liebe? Was ist Liebe? Ja, gut, Gott ist Liebe, Liebe ist Gott. Das ist jetzt ein kompakter Satz. Aber wenn wir uns Gedanken machen, ja, Liebe, wie sieht Liebe denn aus? Dann kommt man ja sehr schnell darauf, dass es, ich sag mal, verschiedene Arten von Liebe gibt. Verschiedene Sorten, wenn man das jetzt mal so sagen will, ja. Wir haben schon von der Elternliebe gehört, von der Vaterliebe. Die drückt sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise aus. Wie drückt sich denn Vaterliebe oder Elternliebe aus? Was macht die? Fürsorge, genau, richtig. Sie versorgt, was macht sie noch? Sie erzieht, genau. Elternliebe erzieht. Sie ist selbstlos. Ja. Ja, wenn sie rein ist, sagen wir es mal so, die reine Liebe ist selbstlos, ja. Was macht sie noch? Sie, bitte? Sie ist da, genau, sie ist immer da. Eigentlich ist es ja ununterbrochen sozusagen. Sie kümmert sich. Ja, sie erzieht, haben wir schon gehabt, sie fördert. Ja, die Kinder werden gefördert und auch gefordert. Sie fordert auch. Gegebenenfalls straft sie auch. Das gehört zur Erziehung dazu. Wenn es mal sein muss und nötig ist, gehört es auch zur Elternliebe und Eltern- und Vaterliebe dazu. Genau. Sie nimmt an, sie vertraut und so weiter. Also ihr könnt euch... Ja, ihr habt ein Bild, ne? Vater-Eltern-Liebe ist ein Bild. Dann gibt es noch eine andere Art von Liebe, zum Beispiel die Freundesliebe. Ich liebe jetzt meine Kinder ganz anders als meine Freunde. Meine Freunde liebe ich auch, aber das tue ich auf eine andere Art und Weise. Wie drückt sich denn Freundesliebe aus oder was tut die? Zeit haben, zum Beispiel, ja. Man teilt, was man hat, teilt man gerne. Man beschenkt sich gegenseitig. Man vertraut sich, im besten Fall, wäre gut. Man gegenseitiges Vertrauen. Es ist eine Liebe auf Augenhöhe. Ja? Also die Elternliebe ist anders gestrickt als die Freundesliebe, die ist auf Augenhöhe. Man teilt seine Sorgen. Zum Beispiel, man teilt aber auch seine Freuden, man teilt sich mit, man kommuniziert, ja. Es ist auch, es hat auch was mit Empathie zu tun, ja, mit Mitgefühl, man trägt den anderen mit Tragen, mit Sorgen. Oft, man mag sich in der Regel, also es ist gut, wenn man sich als Freunde mag, wenn man sich gern hat. Und so weiter. Also ich denke, ihr versteht, was ich sagen will, ja? So. Dann gibt es noch die Geschwisterliebe, nochmal ähnlich. Die ist auch auf Augenhöhe oder so ein bisschen Gefälle gibt es da. Also mein Bruder war immer der Ältere, ich habe immer verloren. Das ist getragen von Konkurrenz oft, ja? Geschwisterliebe hat auch oft was mit Konkurrenz zu tun. mit Reibung, da gibt es viel, oft gibt es da auch Streit, Reibung. Aber man fördert sich auch gegenseitig, man hilft sich auch gegenseitig. Es ist auch ein Miteinander, ein Teilen. Geschwister müssen teilen oft, ja. Die tun das manchmal nicht aus Liebe, sondern weil sie es müssen, aber irgendwo trägt es doch die Liebe auch mit und so weiter. Und dann gibt es noch eine Art von Liebe. Das ist die eines Liebespaares, eines Ehepaares, eines Brautpaares, eines Liebespaares. Diese Liebe unterscheidet sich auch ziemlich von den anderen Lieben, wenn man das jetzt so sagen will, ja, komisches Wort. Ja, was macht diese Liebe aus? Zuneigung, Vertrautheit, das ist ein sehr enges Verhältnis. Was noch? Herzklopfen, gell? Tiefe Emotionen, das ist eine sehr emotionale Liebe. Ja? Das Herz klopft, wenn man den anderen nur sieht, man wird rot. Ja? Es ist eine 1:1 Liebe. Ja? Die anderen, ich kann mehrere Kinder haben und sie lieben. Ich kann mehrere Freunde haben und sie lieben. Aber ich sollte eigentlich nur einen Partner haben, den ich auf diese Partnerliebe liebe. Ihr versteht, was ich sage. Es ist eine 1:1 Liebe, ja? Intime. Bitte? Intim. Es wird sehr intim. Man kommt sich sehr, sehr nah. Genau. Also es ist mit starken Gefühlen verbunden. Man sieht den anderen oft mit einer rosa Brille. Der ist nur toll. Nur gut, das schleift sich ab mit der Zeit. Aber so am Anfang, ja, wenn man verliebt ist, gell, dann ist es so. Sonst lässt man sich nicht drauf ein. Ja, weil das ja auch sehr nahe geht. Ja, man so nah. Genau, also ihr seht, das ist eine ganz, ganz andere Art von Liebe. Der andere ist der Schönste, der Tollste oder die Schönste. Das ist eine Art von Liebe, die wir meistens mit Gott gar nicht so sehr in Verbindung bringen. Weil es eben diese Liebe zwischen zwei Menschen beschreibt, zwischen Mann und Frau in der Regel. Aber ich glaube, wenn wir hören, Gott ist Liebe, dann gehört das mit in dieses Paket dazu. So ist Gott selbst auch. Das umfasst ihn auch. Und in der Bibel haben wir ein Buch, das eben diese Liebesbeziehung sehr gut beschreibt. Das ist das Hohelied von Salomo. Das ist ein Liebesdialog zwischen zwei Menschen. Also zwischen dem König, diesem Salomo, und einem Mädchen, der Sulamit. Ja, es wird eben diese Liebe sehr beschrieben und wir dürfen dieses Bild, denke ich, auch als Bild Gottes, also als Bild der Liebe Gottes zu seiner Gemeinde nehmen. Ja? Oder auch zum Volk Israel, zu seinem Volk. Ja? Die Liebe Gottes zu seinem Volk. Und ich möchte es ein bisschen näher anschauen. Das hat 8 Kapitel, dieses Buch, die können wir nicht alle anschauen, können wir nicht alle lesen, das wird jetzt zu lang und zu viel. Aber es wäre schön, wenn ihr euch das zu Hause mal durchlest. Dieses Buch, das, ich sag mal, das quillt förmlich über von Verliebtheit, von Emotionen, von gegenseitiger Wertschätzung, von Komplimenten. Das ist ja sehr, sehr saftig zu lesen, sage ich mal. Der junge Mann sagt seiner Geliebten immer wieder, wie schön er sie findet und wie toll sie ist. Und umgekehrt genauso. Beispiel, Hohelied 1,15, da sagt er, wie schön bist du, meine Freundin, wunderschön bist du. Deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. Und sie antwortet, schön bist auch du, mein Liebster, wie freue ich mich über dich. Ja, schöne Worte, oder? Oh, du bist so schön. Du bist so schön. Oder im Hohelied, also im Kapitel 2,2 sagt er, wie eine Lilie unter Dornen, so ist meine Freundin unter allen anderen Mädchen. Ja. Alle anderen sind nicht so schön wie meine Freundin. Es gibt keine schönere. Sie ist die Allerschönste. Sie ist wie eine Lilie unter lauter Dornen. Alle anderen sind nicht so schön. Aber sie ist so schön. Und sie antwortet, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Liebster unter allen anderen Männern. In seinem Schatten möchte ich ausruhen und seine Früchte genießen. Und sie sagt, oh, er ist auch sowas Besonderes, ein Apfelbaum, der hat Früchte, der ist saftig, die anderen sind bloß Waldbäume. Ja? So, also die Person wird so hervorgehoben, ja? Sie ist das Augenmerk. Und es geht immer wieder in diesem Hohelied darum, dem anderen zu sagen, wie schön er ist, wie kostbar er ist, wie wertvoll er ist. Es geht um Wertschätzung. Er beschreibt sie, Kapitel 7. Wie schön sind deine Füße in den Sandalen, du Fürstentöchter, Tochter. Die Rundungen deiner Hüften sind wie ein Halsgeschmeide, ein Werk aus Künstlerhand. Dein Schoß gleicht einer runden Schale, die stets mit edlem Wein gefüllt ist. Dein Bauch ist golden wie Weizen von Lilien umkränzt. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle. Dein Hals gleicht einem Turm aus Elfenbein und deine Augen sind wie die Teiche von Heschbon am Bad Rabbintor. Deine Nase ist wie der Libanonturm, der nach Damaskus blickt. Dein Kopf ist schön und majestätisch wie das Karmelgebirge. Dein Haar schimmert wie Purpur. Deine Locken können einen König fesseln. Wie schön du bist. Deine Liebe macht mich glücklich. Die Bilder sind für uns jetzt ein bisschen sperrig, ja, wenn wir uns jemanden vorstellen, der eine Nase wie ein Turm hat oder Brüste wie Gazellen, dann können wir uns ein bisschen schlecht, das sind jetzt nicht die Bilder unserer modernen Welt. Und aber es wird klar, was da rauskommen soll, ja. Allein die Sprache drückt aus Bewunderung. Hier ist Bewunderung, hier ist Verliebtheit, hier ist Wertschätzung. Also die Aussage ist klar, du bist schön. Du bist schön, du bist schön, du bist toll und du bist wertvoll. Also diese Bilder haben sicherlich auch alle eine Bedeutung, denen bin ich jetzt nicht nachgegangen. Und somit werde ich dem Text natürlich auch nicht ganz gerecht, das ist mir schon klar. Aber wir verstehen, worum es hier geht. Und im modernen Deutsch würde sich das ein bisschen anders anhören. Ich habe hier eine kleine Leseprobe gefunden. Ich war neulich unterwegs auf einer Buchausstellung. Da wird einfach auch, da beschreibt eine verliebte Frau, wie es ihr geht. Heißt, gegen das Glück hat das Schicksal keine Chance. Ich lese einfach mal da was vor. Ist ein ganz normales Buch. Aber mir hat es gefallen, wie sie das schreibt. So würde sich das vielleicht modern anhören, so oder ähnlich. Außerdem ist da noch die andere Sache. Mit andere meine ich das, was mich zum Schwitzen bringt, wenn ich nur rumstehe. Und mit Sache meine ich Digby, den ich kenne, seit ich 7 bin. Und der mich in letzter Zeit in einen schwachköpfigen Schwachkopf verwandelt. In einen vollkommenen Volltrottel. Frag mich nach meinem Namen, wenn er dabei ist, und wahrscheinlich wüsste ich die Antwort nicht. Ich würde nur lo stammen und dann müsste mir jemand die Spucke vom Kinn wischen. Ich weiß, schön ist das nicht. Aber mal ehrlich, groß und nass geschwitzt und oben ohne, sodass jeder seine Muskeln sehen kann. Wenigstens glänzt er nicht, weil er weißer als weiß ist, denn statt braun zu werden, kriegt er Sommersprossen und nach einem langen Sommer ist er jetzt voll von ihnen. Doch wenn ich ihn so sehe, die feuchten Haare, die ihm an der Stirn kleben, seinen langen, sehnigen Körper, als er seinen Vater umtänzelt, um einen Korb zu werfen, würde ich am liebsten auf Knien den Schöpfer preisen, ihn malen und in Sonetten verewigen und die kleine Kurve anbeten, wo sein Hals in die Schultern übergeht, die so, so vollkommen ist. Er ist schön. Und zweitens, Falls ich je eine Chance bei ihm hätte und er würde mich küssen oder sowas, würde ich auf der Stelle implodieren und tot umfallen. Ich weiß, ich klinge wie eine 12-Jährige, die einen Rockstar anhimmelt und nicht wie die außerordentlich beherrschte junge Frau, die ich bin. Aber irgendwas hat Digby an sich, das mich völlig durchdrehen lässt. Die Art, wie er sich bewegt, die Art, wie er ist, raubt mir vollkommen den Verstand. Ich hoffe, dass er mich niemals küsst. Das wäre die totale Katastrophe. Niemand soll erleben, wie ich mich in meine Bestandteile zerlege. Am wenigsten er. Totales Chaos. Ja? Merkt ihr das? Totales Gefühlschaos. Das Hohelied, es nimmt nicht diese chaotischen Züge an, aber ihr merkt diese Sehnsucht, diese Emotionen, die da mitschwingen. Davon ist das Hohelied voll. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir das alle mal lesen, dieses Hohelied, und uns vorstellen, dass Gott so zu uns spricht. Dass er dich meint, dass er uns meint, dass er mich meint, ganz persönlich. Es sind 8 Kapitel, dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde, ist jetzt nicht so umfassend, kann man schaffen in einer Woche. Probiert's mal aus. Denn ja, einfach die Emotionen mal wirklich für sich in Anspruch nehmen. Das ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt. Ich habe das ausprobiert und merke, das ist gar nicht, das geht gar nicht so rein. Es ist gar nicht so leicht, sich darauf einzulassen. Und ich habe mir gedacht, jetzt wie ich die Andacht gehört habe, ja, wie wird es der Maria gegangen sein? Da kommt Gott ihr sowas von nah, aber sowas von nah, dass sie ein Kind von ihm bekommen soll. Stellt euch das mal vor. Er kommt und ich, also wie gesagt, ich habe das ausprobiert und merke, es ist nicht einfach, Gott wirklich so nah an sich ranzulassen, weil man nicht abschätzen kann, was das macht. Denn es macht was mit einem. Maria hat es eine Schwangerschaft gebracht und ein Kind. Und es hat ihr ganzes Leben verändert. Und es war sicher nicht nur lustig. Denn was sie mit ihrem Jesus erlebt hat, war nicht nur Spaß für die Mutter. Man, stell dir vor, du siehst dein Kind, wie es da am Kreuz hängt. Das ist nicht schön. Das ist mehr als grausig eigentlich. Das konnte sie nicht wissen, als der Engel kam und sagte, ey, du sollst schwanger werden. Aber sie hat gesagt, ja, ich bin deine Magd. Mach mit mir, was du willst. Ich will deine Liebe auf mich wirken lassen. Ich will, dass sie Frucht bringt. Ich will, dass du darfst mir nahe kommen. Ja, das würde ich mir wünschen für uns, dass wir dahin kommen, uns Gott wirklich so auszuliefern, uns dieser Liebe auch auszuliefern, die er für jeden Einzelnen hat. Und es ist eine Herausforderung. Wir glauben immer, es ist nur einfach, aber das ist es gar nicht. Gott sagt, du bist so schön, du bist so toll für mich. Ja, ich möchte noch 2 andere Bilder rausgreifen aus diesem Hohelied. Im Kapitel 2,6, da spricht die Braut. Sie sagt, sein linker Arm liegt unter meinem Kopf und mit dem rechten hält er mich umschlungen. Das ist auch ein Bild von Nähe. Ja. Ich wollte eigentlich ein Bild dazu euch zeigen, aber ich habe kein passendes gefunden. Aber das kann man sich ja vorstellen. 2 liegen im Gras, sie hat den Kopf auf seinem Arm und er hält sie umschlungen. Das vermittelt Vertrauen, das vermittelt Geborgenheit, das vermittelt Wohlsein. Und im Neuen Testament haben wir ein ähnliches Bild. Da heißt es in Johannes 13,23, Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dieser Jünger, der Johannes, liegt an der Brust Jesu. Ganz nah. Er hört seinen Herzschlag an der Brust. Und wenn man sich das jetzt so als Bild vorstellt, denke ich mir, gut, wir haben das so immer wieder auf so Kirchenbildern, kennt man das. Aber wenn man sich das real vorstellt, das sind zwei Männer, zwei erwachsene Männer. Und der eine legt den Kopf an die Brust des anderen. Das schaut schon ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ihr Männer, oder macht ihr das manchmal? Nicht so, gell? Männer sind eigentlich nicht so zum Kuscheln veranlagt. Bei Frauen ist es vielleicht nicht ganz so ungewöhnlich, die kommen sich oft mal näher, aber es ist eigentlich ein bisschen ein komisches Bild, wenn man sich das überlegt. Bitte?
In der Türkei zum Beispiel tanzen Männer zusammen?
Ja, in anderen Kulturen ist es vielleicht anders, ja, aber ich habe mir das so vorgestellt und mir gedacht, naja, wenn jetzt da zwei Männer, schon ein bisschen ein komisches Bild. Aber da müssen wir uns ja jetzt nicht abschrecken lassen davon. Tatsache ist, der Johannes kam dem Jesus ganz nah. Der kam ihm, hat wirklich sich an ihn angenähert, so nah es halt ging, ja. Angekuschelt, ja, kann man wirklich so sagen. Der hat sich an Jesus angekuschelt. Und was war die Folge? Er wusste, dass Jesus ihn lieb hat. Es ist der, von dem die Bibel sagt, ich bin der Jünger, der weiß, dass Jesus mich lieb hat. Ich bin der, den Jesus lieb hat. Ich weiß das. Jetzt ist die Frage, hat Jesus die anderen nicht lieb gehabt? Also ich würde jetzt mal annehmen, dass er die anderen auch lieb hatte. Würde ich davon ausgehen, sonst hätte er sie ja nicht dabei gehabt. Aber gewusst, wirklich bewusst war es diesem Johannes, weil er dem Jesus nahe kommt. Und dann gibt es noch ein zweites Bild, das ich mit euch anschauen möchte. Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist im Hohelied 2,8. Da spricht wieder die Frau, die Geliebte, und sie sagt, da kommt mein Geliebter. Er springt über die Berge und hüpft über die Hügel. Schnell wie eine Gazelle läuft er, flink wie ein Hirsch. Und schon steht er vor dem Haus. Er späht durch das Gitter und blickt zum Fenster herein. Ja, wir können uns das so vorstellen, wie der junge Mann da den Hügel runter hüpft und springt, nur um zu seiner Geliebten zu kommen. Er ist ganz ungeduldig. Er freut sich, zu ihr zu kommen. Und jetzt müssen wir aber bedenken, es handelt sich hier um einen König. Es handelt sich nicht um irgendeinen jungen Teenager, sondern es handelt sich um einen König. Normalerweise hüpfen Könige nicht durch die Gegend. Also so. Ein König geht normalerweise gemessenen Schrittes, ja, würdevoll, anständig, so. Aber dieser König, dem ist die ganze Etikette scheißegal, ja, es ist ihm wurscht, weil er zu seiner Geliebten will. Er will sie sehen, er hat's eilig. Ja, und er freut sich und dieser Freude gibt er Ausdruck, indem er springt und hüpft und sich einfach, ja, freut, bei ihr anzukommen, weil er Sehnsucht hat nach ihr. Er hat Sehnsucht. Und so ist Gott. Gott hat Sehnsucht. Gott hat Sehnsucht nach seinen Menschen. Und das war schon von Anfang an so. Als Adam gesündigt hat und sich versteckt hat, hat Gott ihn gesucht und hat gesagt, Adam, wo bist du? Wo bist du? Er hatte schon da von Anfang an Sehnsucht. Und Jesus möchte, dass wir ihm nahe kommen, dass wir an seiner Brust liegen, dass wir seinen Herzschlag hören, dass wir in ihm geborgen sind, dass wir in seinem Arm liegen. Ja, wie machen wir das jetzt? Jetzt ist er physisch nicht da. So körperlich können wir das jetzt nicht direkt vollziehen, weil er im Heiligen Geist da ist. Ja, wie machen wir das? Im Psalm 145 heißt es, der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Ja, im Gebet können wir Gott nahe kommen. Im Gebet können wir Jesus nahe kommen. Und ja, es tut uns gut, wenn wir das viel, viel tun. Den ganzen Tag am besten mit Jesus reden und mit Gott reden. Ja gut, oft sind wir mit anderen Dingen auch beschäftigt. Das ist mir schon klar, dass es in der Praxis nicht immer so funktioniert. Aber nimm dir viel Zeit, wirklich Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und im Jeremia heißt es, Kapitel 15, Vers 16, immer wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir, Herr, allmächtiger Gott. Ja, sein Wort, wenn wir sein Wort aufnehmen, kommen wir ihm nahe. Dann hören wir seine Stimme, dann hören wir auch sein Herzschlag, wenn man so will. Und wir können ihm nahe kommen, indem wir ihn loben und preisen, indem wir gemeinsam Lobpreis haben. Ich habe das gestern so schön gefunden da in dem gemeinsamen Lobpreisabend. Das war richtig schön, gemeinsam mit anderen Christen zusammen Gott zu loben und zu preisen. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt, heißt es im Psalm 22, Vers 4. Du wohnst da, wo dir Loblieder gesungen werden. Da wohnst du, da bist du. Da können wir hinkommen. Da können wir hingehen. Und beim letzten Abendmahl, da sagt Jesus zu seinen Jüngern im Lukas 22, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss. Jesus sehnt sich, mit uns das Passamahl zu essen. Wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, dann nehmen wir Jesus in uns auf, dann nehmen wir sein Leib in uns auf, sein Blut in uns auf. Näher kann man einem Menschen ja nicht kommen. Ja? Das ist wie schwanger. Also gut, nicht ganz, aber ihr versteht, was ich meine. Ja? Man nimmt ihn in sich auf. Das ist ihm nahe kommen. Und er sehnt sich danach. Ja, nochmal, Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, und diese Liebe, die wollen wir auch weitergeben. Jetzt diese emotionale, verliebte Liebe, gut, die soll man vielleicht jetzt nicht gerade an die Nachbarn und den Postboten verteilen, weil es ist auch komisch, wenn der Postbote vor der Tür steht und du fällst ihm um den Hals und legst deinen Kopf an seine Brust. Das würde schon ein bisschen komisch kommen, ja. Also diese nahe Liebe, die sollte schon für den Partner auch aufbewahrt sein. Aber grundsätzlich, Gottes Liebe wollen wir weitergeben. Ja, und ich habe in der Predigt gelesen, dass Gottes Liebe mit einem Fluss vergleichbar ist, zum Beispiel mit dem Jordan. Der Jordan fließt von den schneebedeckten Höhen von Hermon durch Israel in den See Genezareth. Und der See Genezareth ist einer der fischreichsten Seen überhaupt. Der ist sehr, sehr fruchtbar. Und drumherum ist auch die ganze Gegend sehr fruchtbar. Da wird viel Landwirtschaft betrieben, es wächst viel, es grünt viel. Ich war noch nicht dort, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gelesen. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. Und der Fluss Jordan fließt wieder weiter und bewässert die Gegend und die Landschaft. Und er fließt bis ins Tote Meer. Und im Toten Meer ist nichts mehr. Da ist nur Salz, da ist nichts tot. Da ist kein Fisch, da ist auch keine grüne Landschaft drumherum. Da ist wirklich alles tot. Und wo ist der Unterschied? Der See Genezareth nimmt das Wasser auf und ja, bewässert alles drumherum und er gibt es wieder ab. Und das Tote Meer, da gibt es keinen Abfluss mehr. Da fließt das Wasser rein und es gibt keinen Abfluss und keinen Durchfluss sozusagen. Da ist alles tot. Und so ist es mit der Liebe Gottes. Wenn wir die weitergeben, wenn wir sie empfangen und für uns in Anspruch nehmen und in uns wirken lassen und dann aber auch wieder weitergeben an andere Menschen, dann bringt sie Frucht und Leben. Und dann wird es lebendig und fruchtbar. Und wenn wir sie nur für uns behalten, dann bleibt sie tot oder bewirkt kein Leben. Ja, in unserem Gemeindeprozess, sage ich jetzt mal, wollen wir auch überlegen, wie wir die Liebe Gottes gemeinsam weitergeben können, wie sie fruchtbar werden kann, wie wir das machen wollen. Da wollen wir drüber nachdenken. Ja, was kannst du beitragen? Wo stehen wir da? Wie können wir das gemeinsam tun? Und ich freue mich, da gemeinsam mit euch drin zu wachsen. Und ja, wirklich die Liebe Gottes in uns zu erleben und weiterzugeben. Amen.